Heute zu Gast bei Gebabbel aus Ditzingen, Hartmut Jenner, Managementlegende der Firma Kercher in Winnenden. Ich werde mit Hartmut heute darüber sprechen, worauf kommt es eigentlich an, einen Weltkonzern wie Kercher zu steuern, zu lenken, zu entwickeln. Wir werden darüber sprechen, auf was kommt es eigentlich an, wenn ich als junger Mensch bei Kercher einsteigen möchte. Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Und gleichzeitig wollen wir die Frage beantworten, wie schwierig sind die Rahmenbedingungen eigentlich am Standort in Baden-Württemberg? Wie schwierig sind sie in Deutschland? Und was macht der Wettbewerb aus China? All das werde ich mit Hartmut heute diskutieren. Ich freue mich drauf. Seid mit dabei. Let's go. Hartmut, herzlich willkommen bei Gebabbel aus Ditzingen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist. Ist eine unglaubliche Ehre, dass wir dich heute hierher bitten haben dürfen. Du hast ja einen vollen Terminkalender. Wie geht's dir heute?
Also erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin eigentlich sehr, sehr gerne gekommen. Wie mir es heute geht, also mir geht es tatsächlich persönlich sehr gut. Aber natürlich ist die Gemengelage auf der Welt für eine Firma wie Kercher, die eben global unterwegs ist, sehr herausfordernd in der aktuellen Zeit.
Ja, das denke ich mir, war auch so ein bisschen auch der Aufhänger zu sagen, komm, lass uns heute doch mal über Unternehmertum sprechen. Lass uns darüber sprechen, wie baut man eigentlich so ein Unternehmen wie Kercher auf? Was treibt euch denn heute eigentlich um? Aber wir wollen ja gleich nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern mal sachte beginnen. Hartmut, du bist seit über 25 Jahren, habe ich gelesen, in verantwortungsvoller Rolle bei Kercher, seit über 30 Jahren aber schon im Betrieb. Kannst du die Farbe Gelb noch sehen?
Ah, ich liebe natürlich die Farbe Gelb. Ich habe immer was Gelbes an. Hier sieht man es ja.
Immer.
Wo der Kercher immer, also für Markenartikler zu arbeiten, speziell bei Kercher ist eigentlich was Besonderes. Das ist eine große Ehre, finde ich. Also ich bin da unheimlich gerne.
Das merkt man dir auch mit jeder Phase an. Also unfassbar. Siehst du überhaupt noch Schmutz oder ist das jedes Mal eine Challenge, wo du sagst, jetzt geht's los?
Ist eher umgekehrt. Ich sehe tatsächlich Schmutz sehr, sehr intensiv. Man achtet wirklich auf einen subjektiven Blick. Ja. Und dann denkt man gleich, wie man es also entfernen könnte. Es gibt so ganz typische Themen. Ich kann es immer gruselig sehen, die Flugzeuge, wenn man einsteigt, die Flugzeugsitze. Das kann ich immer nicht sehen. Also ich beschreibe es euch jetzt nicht besser nicht hier, aber es ist echt eine Herausforderung, weil natürlich die Reinigungskräfte dort, die kriegen eigentlich ganz, ganz wenig Zeit. Also, dass man ein Gefühl kriegt, zum Teil 5 Minuten kriegen die Zeit, um ein Flugzeug zu reinigen, das in Europa fliegt. Und dann haben sie oft auch nicht die gute Ausrüstung. Was immer einfällt, was könnte man für eine ideale Ausrüstung haben? Zum Beispiel ein Flugzeug ist ideal, ein Rückensauger. Da kann man sich durch die Gänge gut bewegen. Das wäre zum Beispiel das richtige Gerät. Sieht man aber nicht sehr oft.
Ja, ich bin gestern wieder hierher geflogen, über einen kurzen Trip übers Wochenende weg und habe mir auch gedacht, boah, bitte nichts anfassen, ne, so wenig wie möglich. Ist mal teilweise echt gruselig.
Ist so, ja. Und das ist eigentlich das Interessante, wenn man jetzt auf unsere Branche eingeht, sprich unser Geschäftsmodell eingeht. Wir versuchen ja manuelle Reinigungstätigkeiten durch eine Mechanik oder Robotik, also Automatisierung, zu ersetzen. Und es ist tatsächlich so, dass 90% aller Reinigungsthemen noch manuell sind. Und manuell hat eigentlich schon einen großen Nachteil, ist oft nicht so effizient, aber auch nicht so sauber, nicht so hygienisch, wie man es mit der Maschine machen kann. Und deshalb haben wir Riesenpotenzial für die Zukunft auch uns weiterzuentwickeln, weil dadurch, dass es eben sehr manuell ist, hat man unheimlich viele Innovationsmöglichkeiten. Ja, weil es eben noch viel zu viel nicht mechanisiert ist.
Ihr bekommt ja mit euren Produkten nahezu alles sauber. Wenn wir aber über Bürokratie sprechen, wenn wir über Wirtschaftsstimmung sprechen, was wir hier in Baden-Württemberg momentan wirklich ein Thema haben, hört es dann halt irgendwo auf. Wie siehst du die aktuelle Lage am Standort hier?
Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in einer Situation geraten sind, das war schon 2019 nicht einfach. Durch Corona, aber auch dann durch die EU-Gesetzgebung, die fortfolgend gekommen ist, ist nochmal ein Riesenschub gekommen in die falsche Richtung. Wenn man heute die Gesetzgebung anguckt, die wir heute haben, dann ist es eine Riesenlast. Und zwar die Last ist nicht, die ist vielschichtig. Also zunächst mal eine Last, die im Unternehmen umzusetzen. Wir brauchen wirklich ja hochqualifizierte Fachkräfte, um solche Gesetzgebungen umzusetzen, sie zu interpretieren. Das Zweite ist, es ist ein unheimlicher Aufwand, auch dann tatsächlich das zu tun. Also muss die Daten weiterreichen, aufbereiten und so weiter. Und drittens ist es absoluter Wettbewerbsnachteil, wenn wir zum Teil Daten offenlegen müssen, die der Wettbewerb nicht offenlegen muss. Es gibt jetzt gerade eine neue Gesetzgebung, der digitale Produktpass, wo wir Daten offenlegen müssen, Produkte, das natürlich unserem Wettbewerb in China zum Beispiel nur zugutekommt, aber uns nicht weiterbringt.
Ich habe mir einen großen Punkt gemacht, das Thema China ist in aller Munde, die werden immer besser, die werden immer schneller. Wir haben bei uns ein tolles Unternehmen mit der Firma Trumpf, die natürlich auch wahnsinnige Probleme auch im Bereich ihrer Maschinen eben haben, dass dort Konkurrenzprodukte entstehen, die mittlerweile in der Qualität zwar noch nicht ganz an die von denen ranreichen. Wie ist das bei euch? Seht ihr euch in einem massiv zugesetzten Wettbewerb mittlerweile auseinandergesetzt?
Also du hast es sehr gut beschrieben. Es ist so, dass der chinesische Wettbewerb uns massiv zusetzt. Jetzt muss man das ein bisschen zerlegen, der chinesische Wettbewerb. Ich gebe dem vollkommen recht, dass der chinesische Wettbewerb technologisch aufgeholt hat. Bei bestimmten Technologien sogar wahrscheinlich überlegen ist. Akkutechnologie, Chiptechnologie sogar wahrscheinlich besser, vielleicht auch Robotik, ist mindestens auf Augenhöhe.
Aber warum ist das so?
Weil der Staat eine gezielte Industriepolitik macht und das unterstützt, wo er glaubt, dass er Felder hat, wo man der Staat glaubt, dass er eben da Beschäftigung sichern kann, weil es ein Weltmarkt ist, der sich öffnet. Ich gebe ein Beispiel, aber warum ich gerade Probleme habe im chinesischen Wettbewerb. Warum? Weil er zum Teil unfair ist. Das ist das Problem, was wir haben. Und zwar ist es so, dass heute die Währung in China 30% unterbewertet ist. Ja, und ist staatlich gelenkt. Das heißt, 30% schon mal Vorteil. Das Zweite ist, dass es verbilligte Stähle gibt. Dass andere Rahmenbedingungen existieren als zum Beispiel in anderen Ländern. Zum Teil werden dann die Preise richtig gedämmt, um Beschäftigung zu sorgen. Und es wird zum Teil Regularien, wie zum Beispiel bei Temu in Shein, ist nachgewiesen, dass die CE-Zeichen nicht da sind und so weiter. Das heißt, es wird einfach Gesetz nicht eingehalten. Und Kercher war schon immer ein Unternehmen, das einen unheimlich starken Wettbewerb stand. Schon in den 90er Jahren, wo ich begonnen habe, Kercher 91, war der Wettbewerb aus Italien damals unglaublich stark. Das heißt, wir sind Wettbewerb gewohnt. Und es macht auch nichts aus, es schärft die Sinne. Ich finde Wettbewerb nicht schlecht. Aber es muss fairer Wettbewerb sein und es wird unfair. Eine normale Zahl zu nennen, seit den letzten fünf Jahren sind es genau, hat die Schere der Kostenvorteil von China nochmal um 40% zugenommen gegenüber einer Produktion in Deutschland. Und jetzt merkt man, dass eben jetzt die Wettbewerbsfähigkeit kippt und deshalb werden so viele Arbeitsplätze abgebaut. Und das ist natürlich für den Industriestandort Deutschland fatal.
Gleichzeitig steigen die Löhne, auch notwendigerweise, das muss man ja auch sagen, unser Mindestlohn entwickelt sich. Gleichzeitig aber steigt nicht die Produktivität. Und das führt natürlich dazu, du hast es angesprochen, mit veränderten politischen und subventionierten Rahmenbedingungen, die wir in Asien haben, es ist ja nicht nur China, das sind ja auch andere Herstellungsländer, kommen natürlich Marken wie Kercher unter Druck. Wie begegnet ihr dem heute?
Also natürlich kommen wir da stark unter Druck und wir müssen natürlich auch einen Footprint machen. Das heißt, Footprint heißt Teile von Tätigkeiten eben ins Ausland zu verlagern oder dort aufzubauen, was an sich auch nicht ganz falsch ist. Kercher ist ein Unternehmen, das 86% des Umsatzes nicht in Deutschland macht. Wir haben aber immer noch ein Drittel aller Mitarbeiter in Deutschland. Zu sagen, man geht in die Märkte raus, wo man dann auch die Umsätze macht, ist ja völlig legitim. Zudem Reinigung ein sehr lokales Geschäft ist. Das heißt, Reinigungsgewohnheiten sind sehr subjektiv und hängen so ein bisschen von Erfahrung Wissen Sozialisation ab. Bedeutet, dass auch überall woanders anders gereinigt wird. Das zu wissen zu haben, musst du vor Ort sein, das auch mitzubekommen. Es macht ja dann auch Sinn. Das heißt, unsere Footprint-Thematik ist natürlich von uns zwingend notwendig. Das machen wir auch konsequent. Versuchen aber natürlich schon, die Arbeitskräfte in Deutschland strukturell zu halten. Was uns schwerfällt, wird immer stärker das Thema Produktion in Deutschland. Natürlich sind wir schon hochautomatisierten Fertigungen bei uns. Aber auf Dauer ist auch dem eine Grenze gesetzt, gar keine Frage. Und wir das ist eine spüren halt
Limitierung.
Absolut. Und was wir halt spüren, sind die Arbeitskosten sind einfach in Deutschland zu hoch. Und die Arbeitskosten sind eigentlich der direkte Lohn. Denn das hast du völlig recht. Niemand will einem Mitarbeiter was wegnehmen. Der muss seinen Unterhalt und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber die Lohn- und Nebenkosten mit knapp 21%, es gibt so einen Aufholeffekt, wurde mir gestern berichtet, wo nur mit 0,6% dazukommen. Das ist viel zu hoch. Dann haben wir einen starren Arbeitsmarkt in Betriebsverfassungsgesetz, das Jahrzehnte nicht mehr verändert worden ist, nicht mehr zeitgemäß ist. Und natürlich gepaart mit 30 Urlaubstagen und 16 Feiertagen und einer 35-Stunden-Woche. Und diese Kombination ist auf Dauer eben nicht mehr haltbar, wenn alle anderen anders und mehr arbeiten. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens das Thema.
Lass uns da nachher nochmal drauf eingehen. Du hast vollkommen recht, dass diese Rahmenbedingungen sind unfassbar schwierig. Wenn wir noch so ein bisschen auf deine Anfänge auch bei Kercher zurückblicken, waren es andere Zeiten. Du hast aber mit einem großartigen Team um dich herum eine unfassbare Marke aufgebaut. Macht es heute den Job eigentlich einfacher, Reinigungsgeräte zu verkaufen?
Also ich glaube, eine Marke ist was ganz Wichtiges. Also es ist wie so ein Leuchtturm für den Verbraucher, dass er eben weiß, ein Leistungsversprechen, das ist immer der schönste Begriff für eine Marke, Leistungsversprechen dahinter. Das heißt, wenn du eine Marke kaufst, stellst du was dahinter vor, also Qualität, Innovation oder was immer. das Thema dahinter ist. Und das ist einmal der Vorteil eben, dass du dann Leute hast, die sagen, okay, Gelbkärcher, Hochdruckreiniger oder anderes Reinigungsgerät, da habe ich Vertrauen drin. Auf der anderen Seite musst du auch dieses Leistungsversprechen als Marke weltweit gleich aufrechterhalten. Das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Und das musst du immer wieder den Menschen klar machen, dass die Menschen überall auf der Welt das gleiche Leistungsversprechen erwarten, was Kärcher eben im Land A bietet, muss auch im Land Z bieten. Ja.
Hat sich eigentlich in den letzten 25, 30 Jahren an deinem Führungsstil was verändert, wie du die Marke führst?
Ja, total. Das ist klar, die Marke verändert sich, die wächst mit. Du musst auch wissen, wir haben inzwischen 3000 Produkte, das hat sich auch breit verbreitert, da musst du auch die Marke mit verbreitern. Also hat schon große Konsequenzen. Ich bin ja seit 2000 verantwortlich für die Firma Kärcher. Und die Marke war sehr stark durch die Distribution entstanden. Also das heißt, durch Verteilung oder das eben Kunden haben die Marke dann interpretiert mit dem Erleben des Produktes. Und wir haben dann in 2000, da habe ich dann selber als Marketing mit übernommen, haben wir dann ganz gezielt die Marke gesteuert. Also wir haben zuerst mal den Marken-Content gemacht, dass wir überhaupt sprechen, was wollen wir denn mit der Marke halt überhaupt erreichen, was ist das überhaupt? Und da haben wir das wirklich völlig analytisch von vorne aufgebaut und haben es auch ganz konsequent das CI auf die Welt übertragen, aber auch zum Beispiel das Design als Teil der Marke mitgesehen und. Das heißt, wir haben unheimlich viel gemacht, die Marke richtig analytisch nach vorne zu bringen. Und das hat der Marke unheimlich gut getan. Wir messen das ja alles, Marke und Marketing, und wir können das sagen, wir haben unheimlich einen Markenwert gewonnen in der Zeit.
Wenn du so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickst, wo glaubst du, würdest du heute mit deinem Wissen von heute früher anders entscheiden?
Also es ist so, was wir gut gemacht haben, ist mit Sicherheit unsere globale Präsenz. Ich habe die Firma, wo ich begonnen habe, hatte mir etwa 20 Vertriebsgesellschaften. Jetzt haben wir 87 Ländervertriebsgesellschaften, 170 Firmen. Das haben wir mit Sicherheit sehr gut gemacht. Was man sicher besser hätte machen müssen in manchen Gesellschaften, dass man konsequenter die Produktbreite durchpenetriert hätte, dort, wo es möglich ist von der Kaufkraft her. Und das war zum Beispiel uns im Konsumbereich nicht gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Das hätte man früher noch stärker anfassen müssen, meiner Meinung nach.
Ihr seid ja brutal international heute aufgestellt. Du hast vorhin gesagt, ein Großteil eures Umsatzes geht heute im Ausland. Was ist denn der mit euren Produkten trotzdem der am schwierigsten zu bespielende Markt?
Also sicherlich USA. Ja. Also wir sind im USA-Bereich, im B2B-Bereich schon gut. Wir sind jetzt die Nummer 2 im Markt. Das ist nicht schlecht. Da gibt es einen lokalen Platzhirsch. Der ist noch etwas größer. Wir haben letztes Jahr die Nummer 3 überholt. Also Nummer 2 überholt jetzt von 3, so waren wir auf 2 jetzt. Trotzdem ist der Markt an sich schwierig. Warum? Du musst halt bei diesem riesen Land, das ist ein sehr großes geografisches Land, musst du bei B2B-Produkten auch immer den Service gewährleisten. Die Produkte, wir haben auch direkten Service, und bei da ist eine Flächendeckung zu erreichen, brauchst du eine gewisse Population an Produkten im Markt. Dann ist der Einfahrtsweg viel zu groß und dann hast du so ein bisschen Baum und Borke, Henne und Ei. Hast du nicht genügend, kannst du deinen Servicetechniker nicht leisten, kriegst du aber nicht mehr, weil du keinen Service nicht hast. Und dieses Thema beschäftigt uns sehr stark dort. Wie gesagt, B2B ist okay. Und B2C sind wir noch nicht so erfolgreich, wie mir das vorstelle. Also es ist sicher ein schwierigster Markt, ist sicherlich USA.
Du hast es vorhin angesprochen, ich muss überall auf der Welt den gleichen Service bieten. Ich muss die gleiche Qualität bieten. Die Kunden erwarten das, wenn sie das Kärcher-Logo sehen, die Farbe sehen, dann erwarten sie einen gewissen Standard. Wie schwer ist es, wenn man aus der Führungsperspektive jetzt trotzdem draufschaut, zu sagen, Mensch, wie macht denn nicht jeder Markt denn nachher auch sein eigenes Süppchen? Wie kriegt ihr das hin, länderübergreifend wirklich eine Harmonisierung auch in eurer Steuerung hinzubekommen, in den Produktqualitäten und aber auch natürlich im Verständnis, wie ihr als Arbeitgeber wirkt?
Das ist ganz, ganz interessant, was du sagst. Das ist tatsächlich eine Dauerherausforderung. Das ist eigentlich so, ich sage immer, je näher du am Kunden bist, desto dezentraler musst du sein. Je weiter du weg bist, desto zentraler musst du werden, um es zu skalieren im Unternehmen. Und ganz wichtig ist für mich die Werte, Kultur und Purpose. Du musst die Führungskräfte im Land so gewinnen, dass sie die Werte verstehen, die Firma hat. Dann kriegst du auch die Werte transportiert im Land und auch zum Kunden hin und vor allem auch zu den Mitarbeitern hin. Und das ist für mich ganz persönlich ganz wichtig. Ich habe schon ganz früh in meiner Zeit als CEO habe ich das Thema Werte ganz aktiv bespielt. Und wir haben jetzt vor 3 Jahren nochmal die Werte komplett überarbeitet. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Weil es gibt immer Werte im Unternehmen. Es ist besser, du sie aktiv steuern, als sie werden halt so hin, wie sie sind. Und dann kommt genau der Problemfeld, dass jeder ein bisschen andere Werte hat. In der Region, im Land oder wie auch immer. Und das wollte ich nie haben.
Deshalb, sie müssen authentisch bleiben.
Genau, deshalb werden sie bei uns zentral gesteuert, die Werte. Also zentral penetriert und wir dann alle zwei Jahre eine weltweite Mitarbeiterbefragung machen und genau das alles nachhalten. Zu sehen, wo kommt es wirklich, also anonym versteht sich, kommt es wirklich so an. Und wir untersuchen das gar wissenschaftlich, diese Auswertungen, kann man genau dann sagen, jawohl, da ist der Werte gut penetriert, da gibt es die und die Ecken. Also es ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema für uns. Unsere Werte sind ja ganz wichtig. Die haben immer bei uns, dass wir auch wissen, von was wir reden. Ja, also, Muschkamera hier. Also, da halte ich unheimlich viel davon. Und es gibt den Menschen auch unheimlich gute Orientierung, finde ich.
Glaubst du, dass es ein Unterschied ist, jungen Menschen, die heute in euer Unternehmen kommen, also ich spreche gerade so über Gen Z und auch die dann kommende Gen Alpha, die wir vor uns haben, ist es ein anderer Aufwand, denen Werte und Purpose zu erklären, als wie das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war?
Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, die Menschen, die wollen das haben, die erwarten das heute. Das ist vielleicht der Unterschied, weil vor 15 Jahren haben wir es nicht erwartet, da hat man es halt schon gehabt. Heute wird es erwartet, aber deshalb ist es umso besser, dass es erwartet wird. Wir haben da überhaupt keine Probleme damit, die jungen Menschen kommen gern zu uns. Was sicherlich unser Vorteil ist, wir als Unternehmen, wir haben so immer die leichte schwäbische Mangelkultur, sage ich immer. Also mit immer etwas zu wenig Leute und ein bisschen zu viel Geschäft. Und deshalb bekommen bei uns junge Menschen schon sehr, sehr früh Verantwortung. Also wird man Projektleiter über ein siebenstelliges Projekt oder ähnliches. Und das macht die Menschen, tut das unheimlich bewegen, das macht sie stolz und übernehmen sie auch Verantwortung. Also wir haben mit der Generation Z gar keine Themen.
Ich finde das klasse. Ich hatte erst jetzt kürzlich ein Gespräch mit Jürgen Schweikert vom TVB Stuttgart. Ihr seid ja auch wahnsinnig engagiert dort. Wir haben auch über das Thema Niederlage gesprochen. Ne? Und wie entwickelst du zum Beispiel aus einer Niederlage heraus die Menschen, wie baust du sie wieder auf? Das hat auch viel mit Werte, mit Führungskraft, mit solchen Themen zu tun. Wie stellst du es sicher als oberster Verantwortlicher, dass auch deine Führungskräfte, deine Teams nach unten hinweg genau den Anspruch auch in ihren Führungsaufgaben tagtäglich walten lassen?
Die ist tatsächlich nicht so einfach. Mir kommt aus Unternehmen in der Regel, auch wenn es nicht so groß ist und es wächst, ist es sehr stark top-down geführt zu einem gewissen Grad. Und du musst dann mit der Zeit beginnen zu delegieren. Das ist auch die Frage vorher gewesen, wie hat sich der Führungsstil verändert? Das ist ja ganz anders, als wenn du 3.000 oder 4.000 Leute hast, haben jetzt haben wir 17.000 Leute. Das ist eine ganz andere Art des Führens mit 170 Firmen. Da musst du viel mehr Vertrauen mit Rahmen und KPIs und so weiter arbeiten. Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt. Aber in der heutigen Zeit hat sich was verändert, was eigentlich der Kultur hilft. Du kannst nicht mehr 100% Informationen haben, bevor du eine Entscheidung triffst. Das ist völlig unmöglich. Das heißt, du musst mit Lernen, mit Grad X der Informationen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb sind auch X bestimmt im X-Minus eben nicht richtig und nicht gut genug. Und du musst heute fähig sein, die schnell zu korrigieren. Also das Thema ist dann nicht zu warten und dann perfekt zu machen, sondern schnell zu entscheiden, durchzuziehen, aber dann merken, der Punkt, wo es vielleicht doch die falsche Richtung geht, die Entscheidung hätte, muss man besser oder korrigieren machen und das muss man auch machen. Deshalb gibt es den Begriff Niederlage dauerhaft oder Sieg. Aber das, die Entscheidung ist, du korrigierst das. Am Ende musst du ja die Bundesliga gewinnen. Also die ganze Saison muss spielen. Ja, da ist schon ein Spiel, ist nicht systemrelevant. Ja, richtig. Und das ist das ganz Entscheidende, glaube ich, dass man diese Fehlerkultur, und da hat man eigentlich mit Deutschen, auch ein bisschen wie die Schwaben, so ein bisschen die Perfektionisten, tun sich manchmal ein bisschen schwerer.
Ich glaube, das klingt eher so ein bisschen amerikanisch.
Ganz genau, eher amerikanisch und zum Teil auch fast fail, auch ein bisschen chinesisch. Mhm. Ja, das heißt, eher schneller sein und damit einen Fehler zu korrigieren, wenn er nicht gut genug ist, als zu langsam zu sein und zu spät eine Entscheidung zu treffen.
Eigentlich ein ganz guter Punkt. Wir sind so ein bisschen auch wieder bei den Standortfaktoren. Wir hatten es ja schon angesprochen, so ein bisschen diskutiert, dass wir keine optimalen Rahmenbedingungen aktuell haben. Ja, du hast viele Themen angesprochen, die auch politischer Natur sind. Wie sehr oder wie gefährlich schätzt du die aktuelle Lage wirklich vor allem auch für den deutschen Mittelstand ein, wenn man mal auf Baden-Württemberg schaut?
Also ich sehe die Lage wirklich als wirklich brenzlig inzwischen an. Ja, und zwar, weil eben seit den letzten 5, 6 Jahren politisch ja gar nichts passiert ist. Ist ja nichts passiert, was irgendwie die Rahmenbedingungen verändert oder gar verbessert, eher verschlechtert hat sie sich ja. Ich habe die Bürokratie von der EU erwähnt, Lieferkettengesetz und da gibt es Dinge, unglaublich, übrigens auch ein interessantes Gesetz, was ich auch fatal finde.
Jetzt kommen wir ins Entgelttransparenzgesetz.
Das kommt genau ins, und seit diesem Jahr wird ab nächstes Jahr Pflicht, muss man jede einzelne Tochterfirma auferlegen mit Umsatz und Gewinn. Jede einzelne Tochterfirma. Also werden ganze Betriebsgeheimnisse offengelegt. Macht keinen so Chinese, wo ich kenne. Also das heißt, da gibt es Dinge jetzt natürlich, die noch dazu beitragen, dass es noch schwieriger wird. Aber das war jetzt nicht das Thema, sondern Der baden-württembergische Mittelstand ist systemrelevant für Deutschland. Und zwar, es gibt so ein Geflecht aus Unternehmen in der Kombination mit der Wissenschaft, die so ein Biotop, sage ich mal, Sozialbiotop darstellt, der unheimlich leistungsfähig ist. Also wir haben permanent Kontakt mit Max Planck oder im IPA, machen wir Dinge zusammen. Diese Wissenschafts- und dann gleichzeitig unternehmerischer Austausch, diese gemeinsame Entwicklung, das ist sicherlich ein Erfolgsrezept der Region hier. Dann viele Familienunternehmen hier natürlich, die auch eine Wertekultur haben, auch langfristig denken, nicht kurzfristig, die nachhaltig denken, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Das ist sicher ein Geflecht. Und wenn dieses Geflecht mal ins Rutschen kommt, das wäre fatal. Weil das ist ein absoluter Wettbewerbsvorteil von Deutschland, von Baden-Württemberg, gepaart noch mit dualer Hochschule und IHK. Das sind Dinge entstanden, das können wir gar nicht genug wertschätzen. Das
Ausbildungskonstrukt, was wir haben, ist Weltklasse.
Weltklasse, auch die, genau, die, und die Kombination zueinander, duale Hochschule, da gibt es viele Hochschullandschaften, ja, von Top-Hochschulen bis eben dann duale Hochschule und Fachhochschulen. Diese ganze Kombination ist ein Erfolgsfaktor und das fängt ja an zu bröckeln. Und wenn der mal ins Zusammenfallen würde, das würde ich als fatal empfinden.
Wenn ich so ein bisschen auf die deutsche Politiklandschaft schau, dann haben wir jetzt seit über einem Jahr eine neue Bundesregierung. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg neu gewählt, eine neue Landesregierung. Ehrlicherweise, wenn man so ein bisschen auf den Bund schaut, großes Fragezeichen. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass wir in Baden-Württemberg jetzt die richtigen Weichen stellen können. Ich hoffe es. Aber man kann, glaube ich, mal festhalten, Gemengenlage sehr, sehr schwierig. Was ist aus deiner Sicht relevant, damit es vorwärts gehen kann? Was muss gemacht werden, ganz konkret?
Also ganz konkret müssen wir die Bürokratie massiv entschlacken. Wir haben heute eine Staatsquote von 50%. Ja, es werden fast schon im Staat noch Leute eingestellt. Ja. Und wir haben nahezu nichts digitalisiert. Und ich kann es aber nicht vergleichen. Ich bin ja in der Welt unterwegs, jedes Jahr viele, viele Meilen, wo ich fliege und fahre. Es ist unglaublich, wie viele andere Länder weiter sind als wir. Also ich würde sagen, nahezu jedes Land ist weiter als wir, Digitalisierung. Und das ist natürlich heute nicht mehr haltbar. Und ich bin der Meinung, wir haben da ein ernsthaftes Problem. Wir sind nicht mehr modern genug in der Bürokratie, in Bürokratie umsetzen. Ja, das ist eines Anwenden ist ein Problem, nicht nur Gesetzgebung selber. Was sind so Themen? Also müssen wir komplett entschlacken. Und dann müssen wir Haltbarkeitsdaten geben. Also alle 5 Jahre müssen überprüft werden, also löschen sie automatisch, wenn kein Neues kommt oder wenn es nicht überarbeitet wird. Ja, so Themen, wo Automatismen haben, wo man gezwungen wird, was zu tun und nicht sagt, aus dem Auge, aus dem Sinn, es läuft halt mal so weiter. Das sind A-Themen. Wir haben viel zu hohe Energiekosten. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wir haben die Produktivität, habe ich genannt, wir brauchen längere Arbeitszeiten, längere Lebensarbeitszeiten, vielleicht auch ein bisschen weniger Urlaub, um unseren Wohlstand halten zu können. Das sind ganz konkrete Maßnahmen. Und politisch gesehen, ich glaube, die Politik, das darf es nicht täuschen, ich spreche ja mit vielen Politikern auch, die haben wirklich kein Erkenntnisproblem. Das ist wirklich das Thema. Wir haben ein Umsetzungs- und Durchsetzungsproblem. Wir haben eine Gesellschaft, die ist so plural geworden, dass jeder glaubt, dass sein Thema das Wichtigste ist und sitzt da drauf. Wir kriegen keinen gesellschaftlichen Konsens mehr. Und das ist ein Thema. Und das Zweite, was das Thema ist, wir kriegen auch in der Politik, dadurch, dass die Parteienlandschaft zersplitterter ist, bekommen wir natürlich dort keine Mehrheiten mehr richtig hin, ja, und sind die Koalitionen zu groß oder zu heterogen. Und das Dritte ist, meiner Meinung nach, dass wir an sich, jetzt kommt was Systemisches eigentlich, historisch-systemisches, wir haben im Prinzip eine schwache Regierung, Zentralregierung. An sich ist das System, dass wir im Bundestag haben und 2/3 aller Gesetze müssen noch im Bundesrat. Das heißt, wir haben eine andere Konstellation im Bundestag als im Bundesrat. Da wird der Kompromiss nochmals zum Kompromiss. Ja, bedeutet, dass wir keine scharfen Gesetze haben, die mutig mal was verändern können. Und das ist ein Problem. Und das halte ich für ein Problem. Und da müssten wir meines Erachtens auch Änderungen machen. Ich habe da schon 2, 3 Vorschläge, gibt es auch schon allgemein. Also zum Beispiel Amtszeit vom Kanzler oder Kanzlerin zu verlängern, aber nur auf 1 zu begrenzen, haben viele Staaten, also 6, 7 Jahre zu machen, da hätten wir halt eine Netto-Regierungszeit von diesen 7 minus 1, sagen wir 6 Netto-Regierungsjahre und nicht das bei 4 kommt dann schon der Einarbeiten, dann kommt der Wahlkampf, dann schon wieder haben wir 2 Netto-Jahre im Prinzip und da passiert viel zu wenig. Also, und das Zweite, dass man vielleicht einfach bestimmte Kanzler Macht hat, der bestimmte Gesetzgebung ändern kann und hatte korrektiv über das Bundesverfassungsgericht oder irgendwas anderes, dass er eben verfassungskonform ist.
Auch wie es in den USA beispielsweise.
Zum Beispiel, ja. Nochmal muss es begrenzen wahrscheinlich, ja. Man soll die Demokratie nicht aushebeln. Aber wir brauchen eine gewisse Stärkung der Funktion. Das ist natürlich nicht realistisch, dass es kommen wird. Das ist ja dann eine Verfassungsänderung etc. Aber ohne solche Änderungen werden wir dauerhaft Probleme haben. Wenn wir dann zu langsam sind und die Gesetzeänderungen eben nicht konsequent genug, ja, oder nicht radikal genug, weil manche Themen müssen wir halt radikaler angehen. Oder manche Gesetze werden eben gar nicht mehr angegangen. Ja, ich bin wiederum beim Betriebsverfassungsgesetz, das wurde 1972 gemacht, 1952 gemacht, 1972 einmal groß geändert, seitdem keine riesen Änderungen mehr. Und so sieht es heute aus. Ja. Also als Beispiel nenne ich mein Lieblingsbeispiel. Es wurde ja diese zwei Jahre, bei Corona gab es die hybriden Betriebsversammlungen, das darf man jetzt an sich nicht mehr. Natürlich machen wir hybride Betriebsversammlungen, wir haben ja Homeoffice. Das heißt, das wäre gar nicht denkbar, das heißt, widerspricht sie in sich selber. Also so eine Leichtigkeit zu sagen, wir dürfen auch Betriebsversammlung hybrid zu machen, was ist denn das Problem? Ja, und da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, die nicht mehr zeitgemäß sind.
Ja, und uns fehlt Geschwindigkeit. Das ist doch an vielen Stellen immer wieder die Problematik, wenn wir heute bei uns beispielsweise in Baden-Württemberg einen Bauantrag einreichen wollen, dann dauert das vielleicht 3 bis 6 Monate. Wenn wir ihn aber genehmigt bekommen wollen, dann dauert das ein Jahr, vielleicht genau. Auch mal 2.
Und da findet es Italien gut, die sagen, wenn es, glaube ich, nach 6 Wochen oder irgend sowas, 8 Wochen, die haben Zeitschrift gemacht, wenn es da nicht genehmigt ist, gilt es als genehmigt. Das so. Ist so mein Weg, mal nach vorne zu gehen, wo eben eine gewisse Planbarkeit da ist, finde ich. Du hast ja Finanzierung dahinter, hinter Immobilienbauten und Ähnliches, muss ja alles bedacht werden. Ja, und wenn sich da was rauszögert, hast du dann, was ich, Bereitstellungszinsen oder Ähnliches, hat alles wirtschaftliche Konsequenzen für jeden Einzelnen.
Was würdest du heute sagen, was wiegt denn am schwierigsten? Ist es die fehlende Planungssicherheit? Ist es die Bürokratie? Ist es vielleicht sogar so ein bisschen auch der Fachkräftemangel? Oder die hohen Kosten, die wir am Standort Baden-Württemberg respektive Deutschland haben? Was wiegt aus deiner Sicht am schwersten?
Also ich meine tatsächlich das Thema Arbeitskosten/Produktivität. Versus auch Bürokratie. Die zwei sind die größten Hemmschuhe, glaube ich. Natürlich wir sind nicht ganz so energieintensiv. Viele würden auch eine Energie erwähnen, so wie die Chemieunternehmen ähnliche, die sehr viel Energie benötigen, würden das sicher auch noch ins Feld führen. Aber das ist sicher ein Thema. Und das zweite ist für mich immer noch das Thema Veränderungsbereitschaft. Ja, dass man auch mal ändert, mal angeht, mal ein Gesetz umstellt. Und vielleicht das dritte muss man ansprechen, haben wir nicht vielleicht in Summe zu viel Bürokratie-Hierarchien. Mhm. Also wenn man heute mal durchgeht, geht es vom Ortschaftsrat zur Gemeinde, zur Stadt, zum Landkreis, zur Region, zum Land, in dem Fall Baden-Württemberg, zum Bund, zur EU, das ist ja ganz schön viel. Und da sind nur Ebenen hinzuaddiert worden, nie mehr eine weggenommen worden. Ja, vielleicht müsst ihr überlegen, ob man eine ganze Stufe rausnimmt.
Ich glaube, das war einer der zentralen Themen, die Manuel Hagel als Ministerschaftspräsident Anwärter damals auch positioniert hat. Wir müssen diese vielen, vielen Entscheidungsebenen kürzen, radikal. Ich bin gespannt, ob wir das in Baden-Württemberg irgendwann mal sehen werden.
Das wäre eigentlich schon ein großer Umbruch. Ich habe interessanterweise habe ich jetzt 2, 3 Ansprachen gehalten, weil in die Gemeindereform war ja vor 50 plus Jahren. Und da haben jetzt viele Gemeinden, die auch jetzt Kunstnamen hatten, wie Weinstadt oder und Ähnliches, die haben jetzt alle 50 Jahre gehabt. Dann habe ich mal eine Ansprache gehalten. Das war schon eine unglaubliche Reform. Also, wo es irgendwie ein bisschen eingearbeitet hat in die Geschichte, diese Reformfähigkeit hätten wir heute nicht mehr. Ja. Das wird man nie mehr hinkriegen, mal zu sagen, man tut mal Landkreis zusammenlegen oder irgendwas und nur nochmal eine Gemeindereform machen, weil die Städte oder Gemeinden zu klein sind. Ja? Also, Beispiel, alle unter 10.000 führen miteinander zusammen. Also das wäre undenkbar heute. Undenkbar.
Ja, ich glaube, wir müssen uns aber auch als Gesellschaft fragen, sind wir überhaupt reformbereit? Ne? Wollen wir das überhaupt? Ne? Ich glaube, an vielen Stellen, immer wieder, wenn ich auch mit den Menschen spreche, ach, uns geht's ja doch schon gut. Mhm. Ne? Können es ja doch noch so weitermachen. Ich glaube, der große Knall, der fehlt noch.
Ja, viele sagen den Begriff ja Leidensdruck. Ja. Ein Beispiel von dem Thema Schröder, wo damals die Reform gemacht hat. Da war damals die Arbeitslosigkeit bei 13%. Das war nicht schon sehr, sehr hoch. Insofern mag da was dran sein, ich weiß es nicht. Ich finde es leidensdruckisch falsch. Ich glaube, die Parameter muss man besser interpretieren. Ich habe vorher zum Beispiel eines vergessen, was nochmal zeigt, warum der Standort noch unattraktiv ist. Wir haben in den letzten 5 Jahren pro Jahr im Saldo, im Schnitt 100 Milliarden Investitionen weniger, also negativ gehabt in Deutschland. Das heißt, mehr im Ausland als im Inland. Das war vor der Zeit nie so. Das heißt, andere, die in Deutschland investieren, finden Deutschland nicht mehr so attraktiv. Also nicht bloß eine subjektive Brille der in Deutschland Ansässigen, sondern auch die von außen reinschauen in Deutschland, finden es nicht mehr so attraktiv. Auch das müsste man bedenken. Deine Frage war eine andere. Ich glaube, die Menschen kann man mehr zumuten, als man glaubt. Ich glaube, die Menschen sind da weiter. Ich glaube, eher die Sorge, dass dir mit nichts passiert, ist das Problem. Und es passiert einfach nichts.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Wir wollen ja gucken, dass es nach vorne geht. Ja, und auch wenn es vielleicht in den Rahmenbedingungen momentan schwierig ausschaut, müsst ihr bei Kärcher auch nach vorne schauen. Was sind denn für dich momentan auch die Maßnahmen, um so dieser aktuellen Krisenzeit, dieser Krisenstimmung zu trotzen?
Also, ich war immer sehr vorsichtig im Aufbau von Kapazitäten. Ich habe eher auch, da gab es ja diese Corona-zweite Welle, das war 2021, da haben wir alle unheimlich gute Umsätze gemacht, vor allem im Konsumbereich, weil das Cocooning, das Homing da ganz weit vorne war. Und da wusste ich, dass es eher eine Situation ist, die sich nicht dauerhaft so fortsetzt. Deshalb muss man auch nie so große Anpassungen machen. Was ich glaube, was wir Riesenchancen haben, und da setze ich unheimlich drauf, ist KI. Mit allem drum und dran. Jetzt natürlich kann man jetzt sagen, hat KI auch Schwächen und Bedenken, aber das habe ich gar keine. Die muss man natürlich lösen, wie bei allen Systemen. Aber ich vergleiche KI so ein bisschen heute wie mit so ein iPhone. Ja? Ich bin einer Generation groß geworden, wo ich schon Manager oder CEO war. Da habe ich dann aus jeder Reise zurückkommen einen Tag Papier bearbeitet. Einen Tag Papier, nichts anderes gemacht, als einen Tag lang Papier unterschrieben, bearbeitet oder was weiß ich was. Dann kam das iPhone und das erste iPhone, wo ich hatte, war das schlechtere Telefon, da war mein Nokia viel besser. Ich glaube, heute wäre mein Nokia als Telefon noch besser. Aber natürlich waren die ganze App, haben sie unheimlich begeistert und konnte dann einiges tun. Da hat man alle gespielt mit dem App, waren völlig unproduktiv. Haben schlechter telefoniert, waren unproduktiv. Aber es ging eine Zeit ins Land, was weiß ich, halbes Jahr, ja, dann warst du weit überlegen den Systemen vorher. Und so wird es mit KI auch kommen. Du musst es lernen, spielerisch lernen, und dann kannst du das gar nicht mehr verzichten. Das ist ein richtiger Produktivitätsboost für uns. Und man sollte keine Angst haben, dass KI Arbeitsplätze wegnimmt, sondern KI nimmt nur denen Arbeitsplätze weg, die kein KI einsetzen. Mhm. Das wird der Fall sein. Und da wird sich die Gesellschaft für mich, die Gesellschaft heute etwas horizontal geteilt, so ein bisschen, sagen wir mal, die etwas mehr bessere Ausbildung hatten, was ist besser, also studiert haben, soll verdienen etwas mehr latent, als die das nicht gemacht haben. So ist grob vereinfacht formuliert. Das ist eine horizontale Trennung zu einem gewissen Grad. Das wird eine vertikale Trennung werden, die KI nützen, die es nicht nützen.
Bin ich 100% deiner Meinung. Und spannend, dass du auch das iPhone nochmal hochgehalten hast. Steve Jobs hat damals, ich glaube es war 2007, 2008, wo das erste iPhone präsentiert hat. Und das war sofort ein Produkt, was jeder haben wollte. Völlig unabhängig davon, ob Motorola, Nokia oder sonst wer bessere Produkte hatte. Man wollte es haben. Und ihr steht ja auch seit jeher für Innovationsgeist. Ihr steht für Innovationsführerschaft. Ihr steht für Qualität und hochqualitative Produkte. Wie schafft ihr es? Wie stellt ihr sicher, dass ihr A, nicht jedem Trend hinterher rennt und B, das herstellt, was der Kunde nachher eben im Baumarkt kaufen will?
Das ist tatsächlich nicht trivial, weil es ist so, dass wir natürlich Innovationen machen, wo auch der Kunde zum Teil gar nicht von Anfang an beurteilen kann. Ja, weil wir eben schon wir sind in Reinigung so tief drin, obwohl Reinigung was ganz Wichtiges ist. Nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide kommt das Reinigen als Grundbedürfnis des Menschen mit dem Wohnen zusammen. Also ein ganz wichtiges Bestandteil. Übrigens kurz einen Zeitenschub. Deshalb ist Reinigung auch so emotional. Je weiter unten der Pyramide, desto emotionaler ist, deshalb passt das Gelb so gut zu uns. Ja? Das heißt, da wird trotz diesem Sachverhalt gibt es keinerlei wissenschaftliche Arbeiten am Reinigen. Es gibt keine Professur der Reinigung. Also Reinigung ist rein soziologisch überliefert. Also du reinigst, was du gelernt hast von deiner Mutter, von deinem Vater oder wie auch immer, was es beigebracht hat oder abgeschaut hast, so wird dann gereinigt. Ja. Und deshalb ist der Grund, also übrigens warum, es ist ein nicht normierbarer Verfahrensprozess. Das ist der Grund, warum wir es nicht wissenschaftlich untersuchen können. Also, wenn ich das spreche und jemand hört zu, sagt, ich kenne da eine Hygieneprofessur. Das stimmt. Hygienisch heißt, da kann man sagen, wie viel Keime hat es auf x Quadratzentimeter und dann ist es hygienisch oder nicht, je nach Definition. Das gibt's mir rein. Sauberkeit ist total subjektiv. Was für dich sauber ist, für mich nicht sauber und umgekehrt.
Ich habe da große Probleme zu Hause.
Aber da gibt es unsere Geräte. Also was man machen muss, ist meines Erachtens, du musst natürlich die Kunden mitnehmen zu einem gewissen Grad, Bedürfnisse analysieren, die unterschiedlich sind auf der Welt. Du musst schnelle Regelschleifen machen bei Produktentwicklung mit dem Kunden, mit dem Anwender. Weil du kannst nie im Labor, auch nicht durch Simulationen, die Anwendung simulieren. Ja, da musst du immer wieder schnell, wir versuchen gerade bei größeren Produkten, dass man ganz schnell einen Anwender finden, der schon in der Praxis das einsetzt, dass man sieht, was man noch besser machen kann. Ja. Dann musst du schon ein Verständnis für Megatrends haben. Also für uns war klar zum Beispiel, dass wann war das vielleicht, 18, 19, dass das Thema gewerbliche Roboterreinigung kommt. Das war klar, dass es kommen wird. Logistikzentren, du kennst dich da gut aus. Oder auch kleinere Anwendungen, Supermärkte etc., dass dann kommt, weil unsere Kunden, in dem Fall die Gebäudereiniger, gar keine Reinigungskräfte bekommen haben vom Markt. Und deshalb alternativlos war dann das autonome Reinigen. Ja. Und da haben wir dann gezielt investiert drin, um das zu machen. Gegenbeispiel, wir waren einer der ersten Haushaltsroboterhersteller der Welt im Jahr 2000. Haben wir den ersten Roboter auf den Markt gebracht. Da war man nicht groß genug, diesen Markt zu penetrieren. Ja, das ist auch eine Grenze, die man hat. Du kannst nicht alles dadurch immer weiterentwickeln, das eben hohe Aufwendungen hat. Du musst irgendwann das eigentlich monetarisieren zum gewissen Grad. Ja.
Wird sich KI eigentlich bei euch in den Produkten irgendwann wiederfinden? Wird es eine Kärcher-KI geben?
Also, ob es Kärcher-KI dann heißt, will ich gar nicht sagen, das haben wir jetzt schon drin. Also wir haben Schmutzerkennung drin, wir haben Selbststern-Themen drin, die Dosierung der Reinigungsmittel zum Gerät. Unsere ganzen Roboter sind komplett auf KI aufgebaut. Ja. Und da wird es noch viel, viel mehr geben in der Zukunft, bin ich ganz sicher.
Was ist für dich, gerade wenn es jetzt im privaten Haushalt geht, was wird für dich so das the next big thing werden, wo du sagst, da geht ihr voll rein? Das wird wahrscheinlich das Produkt werden.
Also Fensterroboter. Fensterreinigungsroboter ist sicher ein Thema.
Weil macht keiner gern.
Nein, also war schon der manuelle Fensterreiniger, den wir entwickelt haben 2009, den Windowec, war ein Riesenerfolg. Und jetzt haben wir eine Roboterreihe gebracht. Das wird auch ein großer Erfolg, bin ich ganz sicher. Also wenn man Themen autonomer abnimmt, das glaube ich hat großen Erfolg. Beim Bodenreinigung ist schon erledigt. Da gibt es das Thema Nassroboter zum Beispiel, was es dazu nimmt. Und es wird viele andere geben. Was es sicher ein Thema wird irgendwann mal ist, wie man mit humanoiden Robotern umgeht in der Reinigung. Das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Da müssen wir mal nach vorne schauen und gucken, was da kommen wird. Aber das hat natürlich auch Potenzial.
Ja, ist das Spielfeld wahrscheinlich sehr, sehr groß.
Sehr groß, ja.
Ihr seid ja auch wirklich im Sport hier in der Region stark engagiert. Du hast mehrere Posten, die du bekleidest. Ich hatte Gelegenheit auch mit Jürgen Schweikart zu sprechen. Was bedeutet der Handball für dich?
Also Handball ist für mich was ganz, ganz Wichtiges und auch für Kärcher. Zuerst muss man bei Kärcher sagen, wir sind ein Unternehmen, das im Regel Sportsponsoring gar nicht so viel investiert und somit das Gesamtbudget Marketing. Das machen andere Firmen viel, viel mehr. Also unsere Produkte, weil sie eben innovativ sind, muss man tatsächlich auch medial erklären. Das bedeutet, du musst immer, also ich könnte jetzt nicht irgendwie, da gab es mal eine Werbung, da ist so ein Schneck über die Straße gerollt, Vorsprung durch Technik, jeder hat gewusst, was es ist. Könnte man bei Kärcher nie machen. Du musst einfach nur erklären, was so ein Produkt leistet. Ja, sonst kannst du es nicht vermitteln. Das heißt, wir kommunizieren viel über die Leistungsfähigkeit eines Produktes, über die Anwendung. Deshalb haben wir nicht die Riesenbudgets für Sportsponsoring.
Deswegen fliegst du nach Rio und reinigst dort Statuen.
Genau, zu zeigen, was reinigen kann. Ja, können wir nachher gerne zurückkommen nochmal drauf. Sportsponsoring für uns hat die Qualität, zum Beispiel Handball. Handball für mich hat A, das Thema, dass die Werte des Sportes sehr, sehr gut zu Kärcher passen. Ja, also das ist Leistungsbereitschaft, aber auch Ehrlichkeit, keine Schauspielerei, aber auch Kameradschaft, aber auch zum Gegner fair zu sein. Da passt alles unheimlich viel zusammen und ist auch eine hochakzeptierte, in diesen Werten akzeptierte Sportart, Nummer eins. Das zweite hat Handball ein super Netzwerk, die untereinander zusammenhalten. Also wer Handball im Netzwerk drin ist, der guckt, wenn er im Netzwerk die Leistung besorgen kann und nicht woanders. Ja, das ist absolut spürbar durch die Bank. Und das Dritte finde ich, neben diesen Werten, der Ehrlichkeit, hat es auch so das Thema, dass sich das Handball noch ein Riesenpotenzial der Weiterentwicklung hat. Wenn man da jetzt dabei ist, wird man kommen. Der Jürgen wird sicher erläutert haben, dass sich Handball schon in den letzten 2, 3, 4 Jahren nochmal deutlich verändert hat. Also zur Professionalisierung. Das war seit Sky eingestiegen, ist jetzt dünn drin, ist, wurde auch viel mehr kommuniziert. Aber auch die Professionalität der Einzelvereine nimmt deutlich zu. Wenn man sieht, was heute passiert und wie man kommuniziert. Das heißt, es hat viel Potenzial für uns und wir sind da wirklich sehr, sehr gut dabei. Ja.
Wann werden wir einstellig im Tabellenplatz?
Nächstes Jahr. Also nächste Saison ist ab Sommer, ist September, fängt es dabei an.
Wollen wir es hoffen? Ich habe ganz klare Ansage rausgehört.
Ganz sicher. Brauchen wir nicht diskutieren. Nein, ich habe ein hohes Vertrauen in die Mannschaft, in das Team, muss ich ehrlich sagen, auch der Trainer. Finde ich hervorragend. Wir haben, also natürlich hängt es davon ab. Wir haben letzte Saison, wären wir auch schon einstellig gewesen, wenn nicht die Verletzung gewesen wäre im ersten Vierteljahr oder 4 Monaten hatten wir Verletzungspech. Wir sind gut aufgestellt. Was mich vor allem freut, ist, dass der Verein ist solide aufgestellt. Das ist ganz wichtig. Auf vielen Beinen hängt nicht nur von einem Sponsor ab oder von ein, zwei Figuren, sondern es ist wirklich so, dass es sehr breit aufgestellt ist. Und damit hat es einfach viel Perspektive für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir nachhaltig Erfolg haben werden.
Du hast es aber nochmal ganz treffend formuliert. Werte, Teamzusammenhalt, alles Dinge, die heute im Handball wichtig sind, um Erfolg zu haben. Ich habe selber viele, viele Jahre Handball gespielt, bin in einem Team groß geworden. Jürgen Schweigert sagt, das sind die wichtigsten Themen, die man auch nachher braucht, um in der Wirtschaft zu bestehen. Wenn man jetzt bei euch nochmal so als Arbeitgeber draufschaut, was würdest du heute sagen, warum soll sich heute ein junger Mensch, der vielleicht seine mittlere Reife fertig gemacht hat und eine Ausbildung bei euch machen möchte, warum soll er sich bei euch bewerben? Was macht euch als Arbeitgeber groß, jungen Menschen eine Bühne zu bieten?
Also ich habe es vorher teilweise erwähnt, wir sind, zuerst mal kann sich der Mitarbeiter auf Kracher verlassen. Also das heißt, wir sind nicht die, die da Hire and Fire machen oder wie auch immer, sondern kann sich auf uns verlassen. Wir haben eine super Ausbildung, wir haben eine super Weiterbildung, wir haben nicht riesen Möglichkeiten, dass man sich auch kulturell weiterentwickelt. Wir sind ein globales Unternehmen, sind in jedem Land der Erde arbeitet. Wie viele, unheimlich viele Kollegen sagen mir immer, diese Globalität ist faszinierend. Da ruft man Kollegen in Brasilien an, morgen der Kollege in Vietnam. Und das ist eigentlich unheimlich begeisternd, die kennenzulernen, die lernt man auch physisch kennen. Das tut ja sehr viel begeistern. Ich glaube, wir haben ein super Produkt, super Werte, Familienunternehmen, Langfristigkeit. Und ich glaube, es macht schon viel aus. Und wir bieten schon den Menschen die Möglichkeit, sich viele Dinge auch zu erleben. Also ich kann es in meinem Beispiel nennen, ich werde oft gefragt, wo ich dann so früh schon weit gekommen bin, ist schon so, dass ich unglaublich viele Aufgaben mache. Also es gibt nicht eine einzige Fachaufgabe, die ich nicht bei Kerl geführt habe. Ja, also jede einzelne Aufgabe. Und das ist sowas, wenn du darüber nachdenkst, ist es unheimlich dann inspirierend, weil du weißt genau, wie was funktioniert zueinander, miteinander und das ist eigentlich schon wichtig, finde ich.
Ja, und ich glaube, es bringt auch mit sich, dass man dann sagt, Mensch, und jetzt möchte ich durchziehen, jetzt möchte ich durchbeißen. Wir hatten es vorhin ganz, ganz viel über Disziplin, über ja genau diese Werte und Tugenden. Das braucht es einfach, um auch, ich glaube, eine Karriere einschlagen zu können, zu sagen, ich werde irgendwann mal Führungskraft bei Kercher.
Also die Chancen sind gegeben. Es ist so, dass vor allem Unternehmen sind ja immer gewachsen. Unternehmen, das wächst immer mit. Sag ich immer, es ist immer die leichteste Thema. Du musst nicht woanders hingehen, wenn du selber mitwächst. Ich finde, dass wir sehr kreativ sind, wir sind sehr neugierig, sehr offen und wir haben ein unheimlich gutes Miteinander. Also wenn ich so einen Menschen frage, was ich immer regelmäßig tue, nach kurzer Zeit, wenn sie bei uns sind, was ihnen gefällt, sagt jeder Mitarbeiter, ist offen, gibt Informationen weiter, hält keiner zurück. Es gibt so einen echten Spirit in der Firma und wir sind erfolgreich und erfolgreich verbindet.
Bringt mich auch so ein bisschen, wir kommen so ein bisschen in unser Crunch-Time, in unser Finale rein. Wenn du heute auf deinen Lebensweg zurückblickst, welche Entscheidung würdest du heute anders treffen?
Also es gibt nie immer die Entscheidung anders treffen. Also was das Schwierigste ist und was man immer sehr konzentriert sein muss, sind Entscheidungen, die man über oder mit Menschen trifft. Das bedingt die Aufgabe. Und wenn ich was falsch gemacht habe, ich manchmal die falschen Kollegen ausgewählt oder verantwortlich ausgewählt oder manchmal das richtig gemacht habe, die richtigen ausgewählt. Das ist sicherlich das Element, du brauchst die richtigen Leute. Ja, und das ist die Kunst, glaube ich, der Führung. Da habe ich sicher vieles richtig und vieles nicht richtig gemacht. Und da stehe ich auch dazu. Es ist so.
Aber genau das ist ja, was wir auch gesagt haben. Try, fail, repeat. Mhm. Ja, und versuch quasi nochmal neu über deine Themen eben, drüber nachzudenken und aufzubauen und neu zu entscheiden. Was wären so die drei Top-Tipps, die du einem jungen Menschen heute, wenn er seine Karriere beginnt, welche drei Tipps würdest du ihm mitgeben, sagen, beherzige das?
Also ich würde immer empfehlen, dass man nicht das Gleiche zu lange macht. Im Unternehmen bleiben, aber auch mal die Blickwinkel verändern. Gerne vielleicht auch mal ins Ausland gehen im Unternehmen, muss nicht immer zwingend sein, aber eine andere Funktion wahrnehmen, dass man das zueinander besser erkennt, wie so Schnittstellen funktionieren, wie so Prozesse funktionieren in übergreifenden Funktionen hinweg. Das ist sicherlich ganz wichtig. Neugierigkeit ist klar. Aber am Ende muss ich und darf ich offen sagen, Erfolg hängt auch von der Leistungsbereitschaft ab. Der Begriff ist so ein bisschen abgenutzt, finde ich, weiß gar nicht warum. Ohne Leistung gewinnt kein Handballteam und ohne Leistung gewinnt keine Firma. Und der Leistungsgedanke ist ja richtig. Also ich definiere Erfolg ganz einfach. 97% Arbeit, 2% Talent, 1% Glück.
Würde ich so unterschreiben. Aber wenn wir es jetzt mal so ein bisschen zusammenbringen. Wir haben in rund einer Stunde über Führung gesprochen. Wir haben über die Erfolgsgeschichte von dir und auch von Kercher gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es aber trotzdem für schwierige Rahmenbedingungen hier am Standort Deutschland, in Baden-Württemberg, aber auch in der Welt gibt. Ich glaube, summa summarum kann man trotzdem sagen, ihr habt einen Plan, ihr wisst, wohin ihr wollt, ihr geht mit großen mit großer Disziplin und Eifer an diese ganzen Thematiken ran. Ich fand's wirklich klasse. Ich habe noch ein kleines Finale vorbereitet für dich.
Gerne.
Und zwar, wir nennen das bei uns das Vollgasgebabbel.
Vollgasgebabbel.
Das bedeutet, du musst dich auf 5 Fragen gefasst machen und ich bitte dich um eine kurze Entweder-Oder-Antwort. Ich gebe dir die Auswahlmöglichkeiten vor und du schaust mal, was am besten passt.
Gut.
Bereit, wenn du es bist.
Gerne.
Baden-Württemberg oder Weltmarkt?
Weltmarkt.
Hochdruck oder ruhige Hand?
Hochdruck.
Qualität bis ins Detail oder Tempo vor Perfektion?
Tempo vor Perfektion.
Klare Meinung oder Diplomatie?
Klare Meinung.
Vervollständige folgenden Satz. Unternehmertum in Baden-Württemberg braucht
Mut und bessere Rahmenbedingungen.
Hervorragend. Hartmut, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Offenheit. Es war ein wirklich tolles Gespräch. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. War ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Danke.